Herzlich willkommen hier bei Spotting TV und Fluggesellschaft.de. Mein Name ist Thomas Job und mein Gesprächspartner heute ist der Professor Dr. Wolfgang Strastas. Sie sind Studiengangsleiter im Masterstudiengang Nachhaltiges Tourismusmanagement und ich habe Sie eingeladen zum Gespräch, weil Sie eine Studie über Treibhausgaskompensationsanbieter verfasst haben. Herzlich willkommen.
Ja, danke, guten Tag.
Meine erste Frage ist, die Klimaschützer sind ja jetzt gerade in aller Medien, aller Munde. Wie krass ist die Situation eigentlich? Haben wir wirklich 5 nach 12? Wie steht's auf Ihrer Uhr gerade?
Also auf meiner Uhr steht es, glaube ich, 5 vor 12 oder 10 vor 12. Das wir haben das ja gesehen, dass die Prognosen, dass es einen Klimawandel geben wird, gibt es ja schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und man hat irgendwie immer gehofft, dass es vielleicht doch nicht so kommen würde oder nicht so in der Geschwindigkeit. Und wir haben jetzt einfach an dem letzten Sommer vor allem gesehen, dass das auch in Deutschland eine Rolle spielt. Und im Sommer wiederholt sich eine ähnliche Szenerie. Und ich glaube, wir merken jetzt, dass Klimawandel eine Realität ist und dass er vor der Haustür steht sozusagen.
Also man hört auch so ein bisschen heraus, Sie als Wissenschaftler sind froh, dass jetzt, ich sag mal, das wissenschaftliche Marketing irgendwo losgegangen ist und die Fridays for Future Bewegung zum Beispiel da jetzt das in die Öffentlichkeit noch mehr gerückt hat, die Themen, die Sie eigentlich schon seit Jahren ansprechen, und die Studie ist ja auch schon etwas älter, ich glaube aus dem Jahr 2010. Und da ging es ja um Kompensationsanbieter. Insgesamt sind es 12 Stück. Ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen heute nicht mehr, aber im Großen und Ganzen kann man sich ja aus einer Palette von verschiedentlichen Kompensationsanbietern als Flugpassagier bedienen.
Genau, die Studie ist nicht mehr ganz aktuell, das haben Sie gesagt. Und ich denke, dass sich der Markt seitdem auch verändert hat. Die Stiftung Warentest hat eine ähnliche Studie gemacht vor 1,5 Jahren, nicht ganz so umfänglich. Die haben nur eine begrenzte Anzahl von Anbietern untersucht. Und all die Ergebnisse waren ja unseren relativ ähnlich.
Ja, es gibt jetzt diesen Hinweis, ich glaube, das wurde sogar gestern Abend im ZDF nochmal wiederholt, und zwar die Aussage von Carsten Spohr von der Lufthansa, dass die Möglichkeiten zur Kompensation bestehen, aber von den Passagieren auch gar nicht so aktiv angenommen werden. Ja, im Lufthansa-Bereich spricht man von weniger als 1% Nutzung durch Flugpassagiere. Das ist ja erschreckend wenig.
Sagen Sie ja, dazu.
Ist das auch Ihre Erfahrung?
Das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben auch damals eine Studie dazu gemacht. Da sind wir auf eine etwas höhere Prozentzahl gekommen. Das lag aber an dem Sample. Es hat jetzt über die Jahre immer wieder Befragungen dazu gegeben und die sind alle zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Das Bundesumweltministerium zum Beispiel hat auch mal nachgefragt. Das liegt tatsächlich so bei 2-3%. Das Problem finde ich aber, dass die Airlines glauben, dass es allein Aufgabe ihrer Kunden wäre und nicht selber sich überlegen, dass sie selber vielleicht kompensieren könnten. Das finde ich ein Schwachpunkt in dieser ganzen Diskussion.
Ich habe übrigens erlebt, um mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung zu nennen, es gibt bei Atmosphäre zum Beispiel, um diesen Anbieter zu nennen, gibt es ja die Möglichkeit, diesen Klimarechner zu nutzen. Da gibt man halt ein, ich fliege von A nach B, vielleicht sogar mit dem Flugzeugtyp und der Fluggesellschaft. Wenn es eine Zwischenlandung gibt, kann man das dort auch angeben. Und dann kommt innerhalb weniger Klicks ja sofort ein Ergebnis. Wie viel ist mein CO2-Fußabdruck? Wie viel Tonnen CO2 wird bei diesem einen Flug verbraucht? Und man kriegt, glaube ich, auch gleich eine Relation zum durchschnittlichen Verbrauch eines Menschen in Deutschland. Und da war mein Beispiel, ich habe einen Ryanair-Flug innerhalb Europas gehabt und da ist auch Atmosphäre, glaube ich, eingebunden und man kann sofort spenden innerhalb dieser Flugbuchung und Ryanair kam immer auf 1 Euro. Ja,
also Also wenn Ryanair auf 1 Euro kommt, dann ist das nicht der Atmosphärerechner. Da kämen Sicherheit unsere Werte heraus. Das ist übrigens nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn man sozusagen vor der Frage steht, welchen Kompensationsanbieter möchte ich eigentlich wählen, dann sollte man auch darauf schauen, wie werden eigentlich die Emissionen berechnet. Das war ein Kriterium, was wir damals in der Studie auch angelegt haben. Und man wird nämlich feststellen, dass je nachdem, was für einen Rechner ich benutze, dass man auf unterschiedliche Werte kommt. Und das liegt zum Teil an so, sagen wir so, im kleineren Maßstab an verschiedenen Berechnungsmethoden. Aber der ganz große Unterschied entsteht dadurch, dass Atmosphäre auch die Nicht-CO2-Emissionen, die durch Stickoxid und Wasserdampf entstehen, in die Berechnung mit einbezieht. Und das machen nicht unbedingt alle Anbieter. Das Problem ist tatsächlich, dass die exakte Klimawirkung dieser Nicht-CO2-Emissionen relativ wenig bekannt sind. Das ist tatsächlich mit einem hohen Unsicherheitsfaktor verbunden. Und das ist das Hauptargument, was die Airlines auch nutzen und sagen, also weil das so unsicher ist, beziehen wir das gar nicht in die Rechnung ein. Das kann man so sehen, wenn man jetzt aber so nach dem Vorsorgeprinzip geht oder nach dem Risikominimierungsprinzip, dann sollte man das in irgendeiner Form schon berücksichtigen, dass die Wirkungen da möglicherweise sehr viel höher sind. Und der Weltklimarat, IPCC, die haben dazu auch eine Empfehlung rausgegeben, mal, nämlich, dass sie sozusagen das, was man auf Grundlage dessen, was wissenschaftlich dazu vorliegt, dass es am besten ist, von einem Faktor von 2,7 auszugehen. Das heißt, man würde die CO2-Emission, die reine CO2-Emission mit einem Faktor von 2,7 multiplizieren, um dann auf die eigentliche Erwärmungswirkung zu kommen. Und das
Okay.
ist sozusagen vor dem Hintergrund dessen, was man jetzt weiß, eigentlich das seriöseste.
Ja, also sehe ich auch so, dass man irgendeinen Pi mal Daumenwert hat, ist für mich jetzt als Verbraucher nachvollziehbar. Ich habe da einen Anteil, den kann ich nicht richtig berechnen. Dann muss ich Wissenschaftler fragen, was würdet ihr sagen? Und die sagen, okay, der Unsicherheitsfaktor ist so und so hoch. Und dann berechnet man einfach neu. Und da würden Sie sagen, dass Atmosphäre das sehr gut schon mal einberechnet, denn die waren in Ihrer Studie auch mit bei den Testsiegern dabei, also bei den,
Die waren an erster
ja.
Stelle, weil sie das gemacht haben. Das haben aber andere Kompensationsanbieter, machen das auch. Also nicht alle, aber viele. Atmosphäre ist einfach auch noch gut gewesen in Bezug auf die Kompensationsprojekte, die sie anbieten, sind also sehr, sehr konsequent, überprüfen das alles noch zigmal, um auch sicherzugehen, dass das wirklich funktioniert. Und Atmosphäre hat bei uns auch gepunktet, weil sie sehr deutlich darauf hinweisen, dass man, bevor man kompensiert, eigentlich erstmal andere Optionen sich überlegen sollte, ob man zu seinem Urlaubs- oder Geschäftsreiseziel nicht auch ohne Flugzeug kommen kann. Und das ist etwas, was sie sehr proaktiv machen und das haben wir ihnen sehr positiv angerechnet.
Ah ja, okay. Also da ist halt der Prozess, dass man den Kunden anspricht, nochmal ja, wirklich darauf hinweist, was kann man Alternatives machen. Das finde ich gut. Ich habe das in dem Bereich jetzt noch nicht aktuell durchgespielt. Ich würde das im nächsten Schritt machen, weil gerade ich habe so das Gefühl, dass der ein oder andere neue Anbieter rauskommt. Lufthansa hat ja auch etwas, die heißen Compensate, die kenne ich seit vorgestern.
Okay.
Das wollte ich mir nochmal anschauen. Und ja, das sind also die nächsten Schritte, die dann bei mir auch auf der Webseite passieren, wo ich das Ganze ja dann auch irgendwie versuche, in eine Struktur zu bringen und dem Flugpassagier irgendwelche Anhaltspunkte zu geben, damit er sich auch eine Meinung bilden kann. Sie haben jetzt die Kompensationsprojekte angesprochen. Wie unterscheiden sich denn diese Anbieter? Atmosphäre ist ja auch sehr speziell. Als Laie stelle ich mir immer vor, okay, da geht irgendein Mitarbeiter von Atmosphäre oder beauftragte Person hin und pflanzt irgendwo einen Baum. Aber das ist ja gar nicht so.
Nein, also Atmosphäre und aber auch andere führende Anbieter schließen diese sogenannten Senkenprojekte, also Wald- oder Moorprojekte, komplett aus. Und zwar deshalb, weil damit zu viele Risiken des Scheiterns verbunden sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe, wo ich, sagen wir mal, Dieselgeneratoren durch Solarpanels ersetze und das funktioniert auch, dann sind diese Emissionen, die die Dieselgeneratoren erzeugt hier, sind damit tatsächlich auch gar nicht in die Luft geraten. Die gibt es dann tatsächlich auch nicht. Die hat man dann tatsächlich wirklich ersetzt. Wenn ich jetzt ein Waldprojekt oder so ein Baumpflanzprojekt habe, dann funktioniert das zwar eigentlich auch, ja, also die Bäume wachsen, sie binden dadurch mehr CO2 aus der Atmosphäre, das ist gut. Das geht aber erstens auch ein bisschen langsam und zweitens, das große Problem bei den Waldprojekten sind zwei, nämlich dass erstens, dass der Wald auch irgendwann zerstört werden kann durch ein Feuer, durch Abholzen oder was immer da passieren kann. Und das heißt, das ist auch egal, ob das in 10 oder in 100 Jahren passiert. Alles, was man dann an CO2 dort gebunden hat, also was jetzt gerade in Brasilien zum Beispiel passiert, das ist dann weg. Innerhalb von kürzester Zeit ist das alles komplett wieder in der Atmosphäre. Das ist das eine Problem oder das eine Risiko. Das zweite Risiko ist eine Verschiebung des Problems. Also wenn wir eine Welt haben, die weiterhin, sagen wir mal, einen hohen Holzverbrauch hat oder Waldflächen rodet für landwirtschaftliche Zwecke, dann kann es gut sein, wenn ich jetzt einen Wald schütze oder irgendwo einen neuen anpflanze, dass dafür an anderer Stelle etwas abgeholzt wird, was sonst nicht passiert wäre. Das heißt, es ist so eine, also Carbon Leakage heißt das auf Englisch, das ist so ein Verlagerungseffekt, der eben durch solche Waldprojekte leicht entstehen kann. Ich bin nicht gegen Waldprojekte, ich finde, das ist gut, weil sie auch viele wenn man so Co-Benefits haben können, dass sie, wenn man zum Beispiel einheimische Baumarten pflanzt, dass man die einheimische Biodiversität dadurch auch befördern kann. Aber es ist auch immer, man muss immer schauen, dass es auch vom Sozialen her in Ordnung ist, dass man jetzt nicht, sagen wir mal, einen Wald irgendwo pflanzt, wo die Einheimischen nicht mehr rein dürfen, nur damit wir uns unseren CO2-intensiven Lebensstil leisten können. Ja, das ist etwas, was bei solchen Projekten auch leicht passieren kann. Es gibt aber auch hohe Standards für Waldprojekte, die genau diesen Effekt auch ausschließen. Das heißt, man kann das Risiko minimieren bei Waldprojekten, aber man kann es eben nicht komplett beseitigen. Und aus diesem Grund ist es so, dass eigentlich so Anbieter wie Atmosphere oder auch MyClimate, das sind so die beiden führenden Marken eigentlich im deutschsprachigen Raum, dass die tatsächlich nur Energieeffizienz oder erneuerbare Energienprojekte durchführen zur Kompensation.
Ja, jetzt gibt's so, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Für mich als Laie, ich will das einfach mal so nennen, wollte ich mal fragen, ob es da auch einen Fachbegriff für gibt. Gibt's denn da nicht auch so sogenannte EDA-Projekte oder EDA-Projekte, die sowieso geplant waren, aber jetzt vielleicht von Klimakompensationsfirmen bezahlt werden? Also sprich, wenn Sie jetzt sagen, da wird ein Dieselgenerator durch Solarpanels ersetzt, hätte denn derjenige, der das tut, hätte der das nicht sowieso machen sollen oder mit, weiß ich nicht, Fördergeldern aus der Politik oder vom Staat, je nachdem welcher Staat da jetzt involviert ist, dass der das sowieso hätte machen sollen und dann werden jetzt quasi solche Klimaprojekte als Statthalter oder gibt es da einen Begriff für?
Ja, sehr guter Punkt. Das ist das zentrale Kriterium für was man als erstes überprüft, wenn man ein Kompensationsprojekt umsetzt. Und zwar heißt das auf Deutsch Zusätzlichkeit oder auf Englisch Additionality. Das ist das Gegenteil von Business as usual. Das heißt, man muss zeigen, dass genau das, was Sie gerade als eine Möglichkeit da beschrieben haben, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Und dafür gibt es ein bestimmtes Prozedere, wie man sowas überprüfen kann. Also zum Beispiel kann das sein, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Windkraftprojekt in Südafrika mache, dann gibt es da bestimmte Hindernisse, dass die Technologie vielleicht nicht bekannt ist oder dass die Investitionsrisiken zu hoch sind und so weiter. Und wenn ich so ein Projekt dann trotzdem umsetze, dann ist das tatsächlich etwas, was sonst nicht passiert wäre. Es gibt aber viele Graubereiche natürlich, ne? Also ein Großteil von Kompensationsprojekten in der Vergangenheit waren, dass man bei industriellen Prozessen bestimmte andere Technologien eingesetzt hat. Das war vor allem in China der Fall und dadurch sind deutlich weniger Treibhausgase entstanden. Und da ist genau das, was Sie gesagt haben. Da würden einige Leute argumentieren, ja, man weiß, wie man diese industriellen Prozesse gestalten muss, damit das nicht entsteht. Das hätten die Chinesen sowieso machen können. Andere wiederum würden argumentieren, ja, es passiert de facto aber nicht. Also wenn wir das jetzt dann tun, ist es doch zusätzlich. Also da gibt es einen gewissen Graubereich. Und das ist übrigens auch ein Grund, weshalb man nicht innerhalb von Deutschland kompensieren kann, weil sich Deutschland ja sowieso unter dem Kyoto-Protokoll verpflichtet hat, sowieso seinen Klimafußabdruck insgesamt zu reduzieren. Und das heißt, das sind Dinge, also Windkraft in Deutschland lohnt sich. So ist das keine Kompensation. Das ist zwar schön, wenn man das macht, daran investiert, aber das ist keine Kompensation. Und dieses Problem der Zusätzlichkeit wird zukünftig noch dadurch verschärft, dass sich jetzt mit dem Agreement, was aus dem Paris-Klimagipfel vor 3 Jahren daraus hervorgegangen ist, sich eigentlich inzwischen alle Länder verpflichtet haben, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Das heißt, die müssen das sowieso tun. Deshalb wird es mit der Zusätzlichkeit, das zu belegen, wird jetzt noch schwieriger. Dieses Paris-Agreement ist ja nur möglich gewesen, weil man, das ist ja ein einstimmiger Beschluss gewesen, das muss man sich immer mal vor Augen halten. Ja, da haben dann auch so Länder wie Saudi-Arabien dazu zugestimmt, das muss er erst mal hinkriegen. Das ist deshalb möglich gewesen, weil niemand vorgeschrieben wurde, was genau, wie viel genau sie reduzieren müssen. Und man geht davon aus, dass diese Commitments, die es jetzt bisher gegeben hat von den verschiedenen Ländern, dass die nicht ausreichend sind, um dieses 1,5 oder 2 Grad Ziel zu erreichen. Da muss also noch mehr nachgeliefert werden.
Also das wäre dann quasi Ihr Wunsch oder Ihr Hinweis auch an die Politik. Da muss weiter nachverhandelt werden. Ich glaube, Frau Merkel war jetzt ja auch unterwegs in den nordischen Ländern, gestern in Niederlanden. Und da gibt es ja auch Staaten, die vorbildlich unterwegs sind, aufgrund der geografischen Voraussetzungen auch ein bisschen es einfacher haben als Deutschland. Aber da ist auch Ihr Hinweis an die Politik, es muss nachverhandelt werden, es müssen konkretere Ziele formuliert werden.
Nee, die Ziele sind ja schon sehr konkret formuliert. Also
Okay.
das sind ja feste Zahlen. Also minus 40 oder minus 50% bis 2030 und so weiter. Bei minus 70 bis 2050 oder fast klimaneutral. Ich habe es jetzt gerade nicht ganz genau parat, die Zahlen. Aber die Zahlen sind eigentlich stehen schon. Diese Commitments gibt es seitens der Bundesrepublik schon ziemlich lang. Man wird das nur verfehlen für 2020. Und deshalb, es passiert hier im Moment einiges. Und da bin ich wirklich sehr beeindruckt von der Bundesumweltministerin, die dieses Thema ja wirklich unermüdlich voranbringt. Und um jetzt nochmal auf das Thema Flugverkehr zu kommen, was ja zentral für Sie ist, das ist ja bisher ein Problem gewesen, dass unter dem Kyoto-Protokoll eigentlich immer nur Inlandsflüge erfasst wurden. Dann hat die EU ja so ein Emissionshandelssystem für den Flugverkehr mal etabliert vor einigen Jahren. Da sollten eigentlich alle abgehenden Flüge aus der EU, das heißt auch also nicht-europäische Airlines, sollten daran teilnehmen. Das ist dann zu Fall gebracht worden, weil vor allem die USA und China da sehr stark Druck gemacht haben dagegen. Im Moment sind es also nur innereuropäische Flüge. Und es gab bis vor kurzem überhaupt keine Regelung für den internationalen Flugverkehr. Und da gibt es jetzt seit kurzem, seit einem Jahr oder 2 Jahren, ein Carbon Offsetting Scheme von der International Civil Aviation Organization, die gesagt haben, wir möchten, dass der Flugverkehr zwar weiter wächst, aber ab 2020 klimaneutral, indem die zusätzlich entstehenden Emissionen durch Kompensationsprojekte neutralisiert werden.
Kritiker sagen, okay, das ist Gewissen reinwaschen. Ja, wie stehen Sie zu dieser Argumentation?
Das geht ja geht auf die grundsätzliche Frage,
Okay.
ist Kompensation Gewissen reinwaschen? Irgendwo stimmt das, insofern, weil es tatsächlich immer besser ist, dass ich gar nicht fliege. Oder das, ne, also das hat man vorhin ja schon gesagt. Das ist aber nicht immer möglich, wenn man nicht wirklich jetzt verzichten will. Also wenn ich eine Fernreise unternehme, dann muss ich fliegen. Alles andere ist eigentlich unrealistisch. So, wenn das so ist und man das so akzeptiert oder auch akzeptiert, dass man sagt, es gibt viele Volkswirtschaften im südlichen, im östlichen Afrika, in Inselstaaten und so weiter, die von Tourismus abhängig sind, dann ist Kompensation tatsächlich etwas, was, wenn die Bedingungen, über die wir vorhin gesprochen haben, eingehalten werden, dann ist das etwas, was tatsächlich funktioniert. Ich selber kompensiere auch meine Flüge, die ich nicht vermeiden kann oder will. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Instrument. Es ist nur das zweitbeste Instrument, das ist klar. Aber ne, also da ja kaum jemand bereit ist, dann wirklich ganz konsequent zu sein, ist Kompensation wirklich ein sehr, sehr gutes Instrument. Das Problem, was wir jetzt haben werden mit diesem CORSIA-Abkommen von der International Civil Aviation Organization, was ich gerade genannt habe, dann haben wir das Problem, dass wenn da jetzt wirklich alle Länder und Airlines mitmachen, dass dann der Bedarf, der Flugverkehr wächst ja massiv jedes Jahr, dass der Bedarf für Kompensationsprojekte unheimlich hoch sein wird. Und gleichzeitig diese Situation entsteht, dass die Zusätzlichkeit von solchen Projekten immer schwieriger wird zu belegen, dann kommen wir in so eine Situation rein, wo wir vermutlich sehr viel mehr Projekte, Kompensationsprojekte haben werden, die ohnehin stattgefunden hätten. Also das ist genau dieser Kritikpunkt, den Sie vorhin angesprochen haben, das werden wir wahrscheinlich, ne, also wenn sozusagen auf der einen Seite das Angebot schwieriger wird, die Nachfrage aber steigt, dann werden wir, glaube ich, eine Vielzahl von wirklich zweifelhaften Kompensationsprojekten haben in der Zukunft.
Das kann ja auch bedeuten, dass dieser Preis dafür steigt, dass also die Kompensationsanbieter nach Projekten suchen, wo sie investieren können, dass es für die dann dort die Investition teurer wird, der Umwelteffekt vielleicht eher geringer wird und da auch so eine Disbalance stattfinden kann. Ja, es geht ja auch Richtung der Zertifikatehandel, da ist das vielleicht ja ähnlich, dass der Preis dann teuer wird. Dann investiert man da zwar sehr viel Geld und ich kompensiere sehr viel Geld, also ich weiß nicht, für einen Flug nach Asien muss ich dann vielleicht statt 150 Euro 250 Euro kompensieren. Der Effekt, der aus diesen 250 Euro entsteht, ist aber nicht viel größer. Kann sowas,
Nee,
ist sowas eine
genau.
Gefahr?
Ja, genau. Also worauf man achten muss, ist, dass man tatsächlich, deshalb sind diese Emissionsrechner so wichtig, dass natürlich diese entsprechenden Tonnen, die da entstehen, dass die auch kompensiert werden. Und wie man das dann macht, ob das dann mit teuren oder billigen Projekten, gibt es bei so hochwertigen Kompensationsanbietern, zahlt man so 20, 25 Euro pro Tonne CO2. So, und das liegt daran, dass die tatsächlich, also wenn man diese ganzen vielen Anforderungen, die man an hochwertige Kompensation stellt, Zusätzlichkeitsüberprüfung sicherstellen, dass die lokale Bevölkerung nicht benachteiligt wird, wirklich überprüfen, ob die Projekte auch wirklich funktionieren und so weiter. Da sind ja, das wird dann nochmal überprüft von unabhängigen Experten, da entstehen ziemlich hohe Transaktionskosten. Die machen solche Projekte teuer. Und was Projekte im Moment teuer macht, ist dass sie relativ kleinteilig sind. Also weil die Nachfrage nach Kompensation bisher nicht so ganz hoch gewesen ist, zumindest im freiwilligen Markt. Das hat einfach mit Economies of Scale zu tun. Ist das dann vergleichsweise teuer? Wenn ich jetzt wirklich in großem Stil Kompensation betreibe, dann müsste das eigentlich eher günstiger werden, also einfach weil wir über größere Mengen hier reden, dann sind die Transaktionskosten vergleichsweise geringer. Aber vielleicht tritt auch sowas ein, wie Sie gesagt haben, dass man sozusagen händeringend jetzt nach Projekten suchen muss und dass diejenigen, die solche Projekte anbieten, dann auch einer erhöhten Nachfrage gegenüberstehen und das dann tatsächlich sich auch bezahlen lassen können. Aber ich glaube, das ist so eine Diskussion. Ich glaube, was tatsächlich im Flugverkehr passieren muss, leider, ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, ist, dass wir weniger fliegen müssen. Wir werden diese ganzen Probleme nicht bei gleichzeitig steigendem Flugverkehr lösen können. Wir werden wahrscheinlich, da bin ich relativ sicher, wir werden irgendwann mal klimaneutrale, also einen Kerosinersatz haben, diese Power-to-Liquid-Treibstoffe, die man mit erneuerbaren Energien auch herstellen kann. Das dauert aber noch. Das ist wirklich ganz in den Kinderschuhen, ja. Und ich weiß es nicht, wie lange wann sowas sein wird, vielleicht so in 20, 30 Jahren. Und wir müssen aber die Emissionen schon viel früher sehr deutlich reduziert haben. Und deshalb glaube ich, dass man im Flugverkehr nicht oder im Tourismus insgesamt nicht darum herumkommt, dass weniger geflogen wird. Das muss, glaube ich, in einem bestimmten Maße tatsächlich passieren.
Bittere Erkenntnis für Flugzeugfans und für Leute, die im Tourismusbereich, wie ich jetzt arbeite, und Tickets verkaufen wollen. Aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Das wäre
Ich
also
bin,
ja meine
Entschuldige, ich
Frage
bin,
an Sie gewesen, ja.
ja.
Und ich
Ich bin gar
brauchte.
nicht so sicher, ob das für diejenigen, die jetzt Tickets verkaufen oder für die Airlines selber ein Problem sein wird. Ich bin kein BWLer, deshalb kann ich das nicht wirklich so vertieft einschätzen, aber ich stelle mir vor, dass ein Gut, was verknappt wird, dadurch, dass man sagt, also es ist aus politischen Gründen, es muss weniger geflogen werden, nachdem es aber weiterhin eine hohe Nachfrage gibt, das müsste doch eigentlich dazu führen, dass die Preise dann entsprechend auch steigen und dass man so eine Situation dann bekommt, wie sie früher war, also als ich so 20 war, da war Fliegen, das war das, das da gab es, das war außer Diskussion, das war einfach unbezahlbar teuer für Leute, die ein kleines oder mittleres Einkommen hatten, und den Airlines ging es gut. Sie haben wenige, vergleichsweise wenige Flüge für viel Geld verkauft. Und jetzt haben wir eine Massenproduktion mit sehr, sehr schmalen Gewinnmargen und vielen ökonomischen Problemen in der Branche. Also von daher weiß ich gar nicht, ob das wirklich schlechter ist. Und für Kunden ist es einfach so, dass man sagen muss, innerdeutsch muss man sowieso nicht fliegen. Man kann auch innerhalb von Europa in vielen Ländern mit der Bahn hinfahren. Da muss man halt sich ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja, und wenn das tatsächlich so umgesetzt würde, wenn Flüge deutlich teurer wären, dann soll dieses Geld ja auch verwendet werden, um andere Verkehrsmittel deutlich billiger zu machen, wie die Bahn zum Beispiel oder Busse. Das heißt, ein Preisproblem ist das dann nicht. Ich habe ein Preisproblem, oder ich, nee, ich kein Preisproblem, doch auch, aber ich habe ein Problem eigentlich nur in Anführungsstrichen mit Fernreisen. Das sind in Deutschland im Moment 8% der Reisen, das ist also nicht viel, die machen aber einen Großteil der Emissionen. Und dann müsste man sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass man sagt, also das war bei mir zum Beispiel auch so, meine erste USA-Reise 1983, da haben sie auch, das leisten wir uns jetzt aber, und dann fahren wir auch wirklich, dann bleiben wir einen ganzen Monat. Also damit sich das auch wirklich lohnt, und die nächste USA-Reise, wenn uns das ganz toll gefällt, die machen wir in 3, 4 Jahren wieder. Das ist wahrscheinlich wirklich bitter bei mir. Das wäre für mich auch bitter, ehrlich gesagt. Das ist bei den heutigen Reisegewohnheiten sicherlich
Ja.
schwierig. Aber ich glaube, ein Stück weit muss es in die Richtung gehen.
Ja, also ich habe mir jetzt ja aufgeschrieben, Vermeidung ist ein Ding, Kompensation wäre jetzt eine Ad-hoc-Maßnahme, wenn man nicht vermeiden kann, es mit sich selber nicht vereinbaren kann, mit seinem Reiseverhalten. Es ist Verzicht. Man kann nur appellieren. Ja, ich weiß nicht, ob man irgendwann die Leute zwingen muss, je nachdem, wie sich die Klimasituation entwickelt. Neue Technologien ist die Hoffnung, an die man sich jetzt gerade so klammert. Aber da sprechen wir alle, oder wenn man jetzt die ganzen Studien sieht, ob es jetzt Power to Liquid ist, oder die anderen künstlich hergestellten Kraftstoffe, Biokraftstoffe, man muss ja mal gucken, wird an anderer Stelle noch was emittiert oder wie sinnvoll sind diese Biokraftstoffe dann auch?
Ja, Biokraftstoffe sind ein
Ist
Problem.
was
Das
anderes, ja?
ist was anderes.
Ja.
Biokraftstoffe sind, da hatte man ja vor ein paar Jahren, dachte man, okay, wir haben es gefunden, ne? Das ist die Lösung. Und das Problem ist tatsächlich, dass Biokraftstoffe natürlich in der ganzen Herstellung auch nochmal zusätzlich was emittieren, und dass sie vor allem aber zu sozialen und ökologischen Problemen, Stichwort Entwaldung und sowas,
Ja.
führen. Diese Power to Liquid, das sind wirklich komplett synthetische Kraftstoffe, die man zum Beispiel herstellen kann, indem man da wird ja jetzt gerade mit experimentiert, zum Beispiel auch mit Wasserstoff, dass man diese Windgeneratoren zum Beispiel, wenn die Strom produzieren, aber das Netz gar keinen Strom braucht, dass man dann eben solche künstlichen Treibstoffe damit schafft, durch verschiedene technische Verfahren, kann ich Ihnen nicht erklären, und das als einen Speicher sozusagen verwendet. Und was ich aber glaube, ist, wenn wir, und das wäre wirklich ein Argument dafür, jetzt den CO2-Preis möglichst hochzusetzen, dann wird das nämlich zu einem enormen Innovationsschub in Richtung dieser Kraftstoffe führen. Dann wird es nämlich plötzlich auch wirtschaftlich interessant, in diese Forschung und Weiterentwicklung zu investieren. Und dann könnte man so einen Prozess, wo ich gerade sagte, das dauert vielleicht nur 20, 30 Jahren, sind wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren soweit.
Ja, Sie sehen, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich bin halt kein Fachexperte. Ich bin froh, dass Sie die Zeit gefunden haben, um uns hier diese ganzen Infos zu geben. Bin ich sehr, sehr dankbar auch dafür. Aber es ist schon echt krass, dass ich jetzt hier als Flugticketverkäufer mich mit diesen ganzen Umweltthemen beschäftigen muss. Aber es ist wahrscheinlich der Zwang auch dazu. Ich hoffe, dass ich auch andere Leute in meiner Branche, auch die anderen Planespotter, überzeugen kann, dass man sich zumindest damit beschäftigt, dass man eine Meinung findet. Es sind sehr viele Wenn und Aber dabei. Es ist ein Vertrauen in die Politik natürlich, muss man geben, oder ein Vorschussvertrauen, was vielerorts leider nicht mehr oder nicht vorhanden ist. Da spricht man ja auch über diese ja, Steuereinnahmen auf der einen Seite. Es gibt eine Luftverkehrssteuer, es gibt 1,2 Milliarden, die die Bundesrepublik im Jahr damit einnimmt. Man weiß aber nicht, wo wird das jetzt eingesetzt, das Geld. Da muss man also auch mehr auf diese Politik, denke ich, einwirken, das transparenter zu machen.
Ja, also bisher die Luftverkehrssteuer, es geht einfach in den normalen Finanzhaushalt. Und das ist tatsächlich eine Forderung, ist auch des Bundesverbands der deutschen Luftfahrt, die ich auch berechtigt finde, zu sagen, dieses Geld soll speziell verwendet werden, um die Emissionssituation im Flugverkehr zu verbessern, sprich in die Entwicklung von diesen synthetischen Kraftstoffen. Das finde ich gut.
Ja, habe ich übrigens auch schon ein Vorgespräch gehabt. Da macht BP was. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass eben ein Kraftstoffhersteller was macht, aber besser als gar keiner. In Zusammenarbeit mit der TU Hamburg, und die werden so eine Testanlage irgendwo in Schleswig-Holstein aufbauen. Und da, das ist mein nächstes Ding, was ich näher betrachten werde. Also Power-to-Liquid ist im Moment so der, wenn man sagt, die Mode oder das, wo sich alle drauf stürzen und das wie ein Strohhalm auch öffentlich machen. Das hat auch Carsten Spohr in den letzten Tagen nochmal gesprochen. Das war ja in Leipzig diese Luftfahrtmesse, wo das auch ein Thema war. Gut, dann denke ich, da haben wir jetzt erstmal, für mich ging es jetzt erstmal, dass wir so einen groben Überblick bekommen, in welche Richtung kann es gehen, was sagt ein Experte, ein Wissenschaftler dazu. Ich bin froh, dass Sie diese Studie gemacht haben, die wir dann auch nochmal verlinken können. Die ist zwar etwas veraltet, aber es gibt diese Anbieter noch, die dort auch empfohlen wurden. Man muss sich selber persönlich damit beschäftigen, ist eine Ausgleichszahlung für mich das, was ich da jetzt leisten kann und möchte. Ich denke, es geht in die Richtung. Ich werde dafür Werbung machen. Und
Ich würde eine Empfehlung gerne noch geben Ihrem Kunden. Und zwar, und das ist etwas, was ganz leicht umzusetzen ist, und zwar
ah
Flugroutenoptimierung.
ja.
Das ist, wenn ich von A nach B fliegen will, dann habe ich ja meistens verschiedene Optionen. Ich habe Direktflüge, ich habe Umsteigeflüge. Und da kann ich, indem ich einen Direktflug wähle oder indem ich einen Umsteigeflug wähle, der sagen wir mal so, oder wo der Umsteigeflughafen auf der direkten Linie liegt, kann ich erstens Zeit und zweitens auch viele 100 oder 1000 Kilometer einsparen. Und das geht direkt auch mit verringerten Emissionen einher. Also das ist etwas, was man wirklich sehr gut machen kann und wie man übrigens auch, finde ich, also meistens sehr teurere Direktflüge auch besser vermarkten kann. Die sind nämlich nicht nur zeitsparend und weniger stressig, sie sind auch deutlich klimafreundlicher. Und der zweite Punkt, was ich auch noch machen kann, wenn ich auf viel beflogenen Routen die Wahl habe zwischen verschiedenen Airlines, dann kann man zum Beispiel den Atmosphere Airline Index konsultieren. Die haben nämlich sich angeguckt, wie die Flottenzusammenstellung ist, die durchschnittliche Auslastung von verschiedenen Airlines und daraus abgeleitet, also welche Airline im Schnitt weniger Emissionen produziert als andere. Das ist auch nochmal so ein Orientierungspunkt.
Einerseits schön für uns Planespotter, wenn ich jetzt als Planespotter spreche, andererseits aber auch eine bittere Erkenntnis, weil wir sind vielfach Fans von viermotorigen Flugzeugen, wie jetzt der Boeing 747. Wir sind über jede einzelne traurig, die ausgeflottet wird. Aber sie wird ersetzt durch den Airbus A350. Und ja, wir können auch die Flugzeugtypen auseinanderhalten, können uns über Triebwerkshersteller und Triebwerke unterhalten und werden da hoffentlich in der Zukunft dann Spaß dabei haben, wenn wir sagen können, dass es wenigstens etwas weniger verbraucht. Aber die Queen of the Skies, die werden wir bald mit einer Träne im Auge dann verabschieden. Wenn die wird ja im Moment von British Airways groß betrieben, von KLM in Europa und natürlich von der Lufthansa, die dieses Flugzeug dann nach und nach ersetzen werden. Im Frachtbereich wird es aber noch weiter geflogen. Komischerweise die alten Maschinen, um das jetzt einfach mal so als Regel zu sagen, werden vielfach noch im Frachtbereich geflogen, aber auch langsam ausgeflottet. Die MD-11 ist gerade so ein Flugzeug, was bei Lufthansa Cargo dran glauben muss und durch Boeing 777 ersetzt wird. Aber das ist jetzt schon wieder Planespotter, Fachchinesisch. Ich wollte noch mal gucken. Als allerletzte Frage, was Sie noch für einen Tipp haben, weil ich bin doch dieser Waldtyp. Ich möchte mich damit noch mal mehr beschäftigen. Und da haben Sie da einen Kompensationsanbieter, den Sie empfehlen können, der sich vor allen Dingen mit Aufforstungssachen beschäftigt?
In unserer Studie war das, glaube ich, cool, geschrieben COO2OL, die sehr, sehr hochwertige Waldprojekte durchführen. Und jetzt in der Studie von Stiftung Warentest hat Prima Klima sehr gut abgeschnitten. Die haben bei uns damals nicht gut abgeschnitten, weil das alles wenig transparent war
Ja.
und vieles war nicht überzeugend, aber die haben ganz offensichtlich an ihrer Methodik gearbeitet. Und eine Sache, die Prima Klima zum Beispiel macht, die ich sehr gut finde, ist, dass sie einen Puffer einbauen. Also das heißt, die pflanzen dreimal so viel Wälder, wie sie eigentlich müssten, um eine bestimmte Menge von Emissionen zu kompensieren und haben dadurch eben einen Puffer, falls jetzt an irgendeiner Stelle ein Wald abbrennt oder sowas, dann haben sie an anderer Stelle immer noch einen anderen stehen. Und das finde ich eine ganz gute Methode, mit diesem Risiko umzugehen.
Ja, nee, ich habe die Studie hier liegen und da ist diese Tabelle, wo cool direkt neben Prima Klima ist. Vielleicht kann ich das hier hinten auch jetzt mal einblenden, wenn ich das aus rechtlichen Gründen darf, dass ich so Teile der Studie
Die
hier.
Studie ist öffentlich,
Ja,
das könnte natürlich, klar.
dann mach ich das mal ins Video mit
Ja.
rein. Wunderbar. Gut, dann würde ich gerne noch zur Abschlussfrage kommen. Ist das Klima noch zu retten?
Das ist eine sehr schwierige Frage, das weiß
Ja.
ich nicht. Vielleicht dahingehend, das ist nicht eine Frage von entweder oder, sondern es ist eine Frage von wie schlimm oder wie wenig schlimm wird es. Wir versuchen ja jetzt noch die Erwärmung auf 2 Grad oder 1,5 Grad zu begrenzen. Viele sagen, das werden wir nicht mehr hinbekommen. Aber es macht immer noch einen Unterschied, ob wir 3 oder 4 Grad Erwärmung hinbekommen statt 7 oder 8 Grad, denn das wäre richtig katastrophal. Von daher lohnt es sich, ganz egal wie gut oder schlecht das jetzt gerade läuft, am Ball zu bleiben und möglichst viel zu tun, dass die Schäden durch die Klimaveränderung sich in Grenzen halten, so halbwegs.
Okay. Meine persönliche Meinung ist, ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste und ich sehe halt durch diese Erwärmung, diese heißen Sommer, die wir jetzt haben, ist um mich herum sterben die Bäume. Ja, ob das jetzt bei uns im Garten ist, da haben wir so ein Beispiel. Wenn ich nach Berlin fahre, ist eine sehr waldreiche Umgebung. Da ist es sehr trocken gewesen. Der Regen, der in Süddeutschland oder in Mitteldeutschland ist, der kommt immer nicht nach Berlin. Durch diese Trockenheit kommen diese Käfer, die wirklich große Waldflächen sterben ab und ich möchte gerne, bevor ich den Löffel abgebe, möchte ich gerne, dass wenigstens der Status quo irgendwie erhalten bleibt. Und ich kann nicht noch 20, 30 Jahre darauf warten, bis die Natur sich regeneriert hat, andere Pflanzenarten sich in unseren Breiten dann entwickeln. Und deswegen habe ich mir auf die Agenda geschrieben, dass ich tatsächlich bei uns in der Straße anfange. Da sind vier Bäume kaputt gegangen und da müssen wir, da gucken wir jetzt in der Nachbarschaft, wie wir die ersetzt kriegen. Weil
Ja.
das sind so die kleinen Sachen, dass hier jeder was tun kann. Und sagen wir
Ja.
mal, wenn man 80 Millionen Deutsche jeder einen Baum pflanzt, jetzt so naiv gedacht, dann haben wir vielleicht ein bisschen was getan, ne?
Das ist aber wirklich ein bisschen naiv, weil also wahrscheinlich könnten Sie viel mehr tun, wenn Sie weniger fliegen würden.
Wenn ich meine Webseite zumache und nicht mehr für Bahn, nur noch Bahnwerbung mache. Ja. Nee, das mache ich
Naja.
ja, das ist in unseren Preisvergleichen übrigens auch drin. Also das ist mittlerweile ja so, dass innerdeutsch auch der Bahnpreis dazu kommt. Da kommen Mitfahrzentrale ist jetzt mit dabei, Flixbus und dergleichen. Also das haben wir sowieso und da versuche ich zu sensibilisieren, mache ich. Und ja, kurzfristig hilft die Kompensation. Sie haben uns ein paar Anbieter genannt, die man sich genauer anschauen kann. Und da denke ich, dass wir heute ein rundes Paket zusammengekriegt haben. Und jeder andere muss gucken, ob er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann.
Genau. Und irgendwann wird es eine Geldfrage werden und dann muss man sich keine Gewissensfragen. Deshalb bin ich dafür, dass es einfach einen Preis gibt auf CO2. Dann hat das richtig viel mit Geld zu tun. Und dann spielt Gewissen nicht mehr so eine Rolle, sondern einfach nur, kann oder will ich mir das jetzt leisten oder nicht.
Ja, will ich auch nochmal einhaken. Wäre Ihre Empfehlung Steuererhöhung oder ja, dann mehr Emissionshandel oder ein Mix aus dem Ganzen? Ich weiß,
Das
es ist eine
ist
komplexe Frage.
eine sehr komplexe Frage, die ich Ihnen auch nicht beantworten kann. Also es ist so, dass die Umweltverbände im Moment eine CO2-Steuer favorisieren. Und zwar deshalb, weil man eine Steuer erstens in Deutschland auch sehr schnell, also wenn man das will, politisch kann man das in Deutschland sehr schnell umsetzen. Das hätte sofort einen Effekt, während Emissionshandel ja eher auf europäischer Ebene stattfinden würde. Und da müsste man dann langwierig mit allen möglichen anderen Ländern verhandeln. Dann gibt es Länder wie Polen und Ungarn und Tschechien, die ja finden, dass das sowieso alles total übertrieben ist mit dieser Klimawandelfurcht. Und das ist der Hauptgrund, weshalb die Umweltverbände, das finde ich auch plausibel, sagen, wir brauchen jetzt eine Steuer in Deutschland, damit haben wir sofort einen Effekt. Was für den Emissionshandel sprechen würde, ist, dass man, da kann man natürlich genau festlegen, wie viel Emissionen man noch haben wird in der Zukunft. Dann war es okay, dafür gibt es Rechte für so und so viele Tonnen und das wird jetzt jedes Jahr gekürzt. Und ihr müsst zusehen, wie ihr das einhaltet. Das ist sozusagen der Charme an dem Emissionshandel, dass man die Emissionen, die da zum Schluss bei rauskommen, exakt vorgeben kann. Beim CO2-Preis weiß man immer nicht, was für eine Wirkung hat der, ne? Also wenn er zu niedrig ist, dann, oder wie jetzt die Luftverkehrsabgabe, das hat ja fast keinen Effekt gehabt, dann steigen die Emissionen weiter. Das heißt, da ist dann die große Frage, wie hoch dieser Preis dann letztendlich ist. Da wird es sicherlich Diskussionen drüber geben, aber ich bin auch dafür, also ich bin ja nicht dafür, dass man Tourismus jetzt kaputt macht. Tourismus hat viele positive Auswirkungen in vielen Regionen der Welt, sondern man muss einen Weg finden, dass man die Daumenschrauben so sukzessive anzieht, damit sich die Regionen auch entsprechend darauf einstellen können oder auch die Kunden mit ihrem Reiseverhalten.
Ja, oder andere Kundengruppen anziehen, ja. Also wenn Sie jetzt sagen, in Asien könnte irgendein Land Probleme haben, wenn Europäer nicht mehr kommen oder weniger kommen, muss man gucken, ob man den innerasiatischen Tourismus nicht irgendwie fördern kann, um das auszugleichen.
Zum Beispiel, ne, das wäre gerade für diese Region mit vielen Schwellenländern, wäre das natürlich eine Option, das zu machen. Das geht aber also sagen wir gerade so diese Small Island Developing States, die wie die Malediven oder im Südpazifik, die sind auf Tourismus angewiesen, die haben selber so eine geringe Bevölkerungszahl, dass die oder sind so weit weg von allem, dass das nicht funktioniert mit nahen Märkten. Also da geht es einfach nicht anders. Und da muss man einen Weg finden, dass Flüge in solche Regionen von Steuern befreit werden oder dass die Steuern dann vermindert werden.
Okay, gut, Herr Professor Strassers, dann sage ich an der Stelle erstmal herzlichen Dank
Gerne.
und ich werde jetzt weiter in diese Geschichte gehen mit dem Power to Liquid, werde mir das mit den Zertifikaten nochmal anschauen. Vielleicht kriege ich auch mal einen Politiker vor die Linse, der mit mir über diese Steuern auch spricht, weil der Staat ja da wirklich was vorhat. Ja, und ich gehe dann mit meinen Flugzeugfans auch mal ins Gespräch und guck mal, was die dazu sagen. In den Vorinfos, die ich rausgegeben habe, habe ich ja auch gefragt, habt ihr eine Frage? Keine Frage gestellt bekommen. Ich stelle fest, dass da auch so eine, ja, Zurückhaltung auf jeden Fall ist. Und mal gucken, wie wir weiterkommen.
Okay, gut.
Dann sage ich bis hierhin herzlichen Dank und ja, ich hoffe, dass wir dann bald wieder voneinander hören. Ich kann Ihnen ja auch mal dann, wenn ich Feedback dann habe, das weiterleiten und schöne Grüße nach Eberswalde.
Ja, ich bin zwar gerade in Schleswig-Holstein, aber die Grüße nehme ich gerne an. Vielen Dank und gutes Gelingen.
Danke, bis bald. Tschüss.